Genau, dann habe ich da einfach ein Rezept geschrieben aus dieser Zutatenliste und habe versucht, dieses Produkt nachzubacken. Und das war das einzige Produkt jemals, wo ich auf Anhieb perfekt drauf habe.
Echt?
Ja, ohne Witz. Also
Ach,
ich habe die
geil.
Stange gebacken und da sagt sie, genau so hat es geschmeckt. Hallo und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge von unserem Podcast Nachtschicht. Heute die 30. Folge. Mein Name ist Ingmar Grimmer. Mir gegenüber sitzt wie immer mein bester Podcast-Partner und bester Fotograf der Welt.
Bester und einzigster Podcast-Partner, will ich jetzt ja hoffen.
Das heißt übrigens einziger und nicht einzigster.
Oh, Entschuldigung. Danke fürs Korrigieren, du Klugscheißer.
Ohne zu wissen für die Pause. Es gab schon wieder einen Mehrwert in unserer Sendung heute.
Ey, ich sag schon wieder Sendung. Sendung, ja? Werden wir jetzt eigentlich erwachsen mit unserer Sendung bei der 30. Folge?
Oder das Gefühl habe ich nicht, weil ich habe gerade erst das Gefühl, wir müssen nochmal anfangen.
Das Gefühl habe ich auch, ja. Nee, aber das ungeblümt und ungeschnitter geht es so raus.
Fertig. Das geht so raus, okay.
Ja, natürlich.
Also nochmal herzlich willkommen zu unserer Folge, zu unserer neuen Folge. Nachtschicht. Wir haben wieder unglaublich viel Feedback erhalten in die letzte Woche und ich habe ein bisschen was mitgebracht. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Wir haben ja die letzte Folge, hatten wir die erste Frau auf unserem Ofenbänkle und zwar meine eigene. Vielen Dank auch für das tolle Feedback, das wir da erhalten haben. Und genau.
Ich muss gerade nochmal sagen, also ich finde, Tanja hat das wirklich gut gemacht, gell? Also sie war wirklich nervös.
Ja, die war mega nervös.
Aber sie hat es wirklich gut gemacht.
Ja,
also
absolut,
an dieser Stelle nochmal Respekt dafür. Also wirklich gut.
Ja, was haben uns für E-Mails erreicht? Wir haben ein E-Mail vom Daniel aus Köln erhalten und zwar erst vor ein paar Tage. Und zwar hat er den Artikel in der Movo über mich gelesen, über unsere Bäckerei. Da kam ein Artikel, das Movo ist so eine Männerzeitschrift. Und hat dadurch unseren Podcast kennengelernt und kommt aus Köln und backt selber auch sehr gern und freut sich jetzt auf die Folge mit dem Hefezopf. Da muss er jetzt noch 24 Folge hören, bis die Folge kommt, aber... Naja.
Du, ein starkes Wochenende und fertig ist mal. Also.
Ist ja Corona, hat mir eh nichts anderes zu tun.
Ich wollte gerade sagen, also bitte.
Das ist mein Lieblingssatz übrigens, gell? Es ist ja Corona.
Ist ja Corona,
kann man
ja
alles mit Corona begründen. Ja, vielen Dank, lieber Daniel aus Köln. Dann hat uns die Katharina mal wieder geschrieben, die auf die Hefezopf-Frage von uns eingegangen ist. Wir haben uns ja überlegt, gibt es den Hefezopf auch in Norddeutschland oder ist das so eine schwäbische Geschichte? Sie kommt eigentlich aus Recke in Nordrhein-Westfalen, Tecklenburger Land und ist erst seit 10 Jahren jetzt ins Schwabeländle und bei Ihnen, also in Nordrhein-Westfalen, gibt es das allerbeste Rosinenbrot. Und das ist wohl da so das Übliche. Es handelt sich hierbei um Weißbrot mit ganz viel Rosinen drin. Das Brot wird nicht wie der typische Zopf geflochten, sondern am Stück in der Kassenform gebacken. Jetzt kommt's. Es ist ein typisches Brot zur Taufe, Hochzeiten, Kaffee oder auch zur Beerdigung. Und witzig ist, es wird mit Butter und oder Käse oder Räucherschinken, da habe ich mir jetzt Ausrufezeichen hingemacht, gegessen. Voll lecker. Natürlich geht da auch Nutella mit Butter drunter.
Okay, krass. Aber das
Räucherschinken und Rosinen ist krass, oder?
Das ist echt krass. Aber das klingt irgendwo ein bisschen fast herzhafter. Also jetzt nicht so süß wie oder mit viel Butteranteil wie unser Hefezopf, oder?
Sie hat uns auch angespannt, vielleicht der Originalrezept vom Rosinenbrot zu finden. Ja, ich denke auch, dass es jetzt nicht so was richtig schwerer Hefe oder mittelschwerer Hefe da wie so ein Zopf ist bei uns, sondern eher so was weißbrotmäßig mit Rosine, denke ich jetzt mal. Mhm.
Okay.
Und sie hat eine Frage, wie viel Rosine würde mir denn reinmachen, weil das haben wir tatsächlich nicht im Rezept stehen. Sie ist Rosinenliebhaber. Also ich empfehle immer so circa 20%.
Also auf mehr Menge?
Nee, auf der Teig. Also das gibt man ja schon am Schluss dazu. Wenn man jetzt ein Kilo Teig hat, dann eben 200 Gramm Rosine.
So eine gute schwäbische Maßeinheit ist, ist ja immer eine Handvoll.
Handvoll, ja, genau. Handvoll. Und noch ein Tipp zu der Rosine. Ich würde die immer 24 Stunden vorher in Rum einlegen. Damit die trockene Rosine nicht nachher die ganze Feuchtigkeit aus dem Zopf raussauget.
Und natürlich ganz zum Schluss reingebe, damit es nicht schmiert.
Genau, ja genau. Wenn du die am Anfang mit reinmachst, dann hast du einen braunen Teig nachher. Genau, dann hat uns die Christina geschrieben. Das ist die Christina, die nach die Finchgauer gefragt hat und hat jetzt mal das Rezept vom Lutz Geisler ausprobiert. Ich glaube, das ist das, was du auch in die Shownotes gepackt hast.
Genau, ne? Das, ja. Ja.
Und ich kann das Foto leider hier ja nicht ins Mikro zeigen, aber sie sehen wirklich sehr, sehr gut aus.
Ja, und ich habe es am Wochenende, ich wollte es ja am Pfingsten backen und ich habe es am Wochenende danach backen und ich glaube, meine Waage hat gesponnen mit dem Schabzi.
Ausgerechnet beim Schabzigerklee.
Ich habe da rein und rein und rein und irgendwie bewegt sich da nichts und bewegt sich nichts und irgendwann denke ich, sag mal, ey, die ganze Bude riecht nach dem Zeug. Das ist so krass, das Zeug, wirklich. Das ist angenehm, aber wenn es halt permanent und zu viel ist. Also ich meine, die schmeckt gut, aber die schmeckt halt schon sehr würzig so letztendlich. Aber der Geruch, ey, das musst du fast im Freien machen. Das ist echt Wahnsinn.
Ich dachte, du hast ja so eine Cannabis-Marke da besorgt.
Ja, hab ich ja auch, aber da habe ich gedacht, so, ja komm, das geht schon auch schon wieder normal. Ja,
aha.
Immer mal wieder bin ich ein bisschen faul und das muss ich dann doch ein bisschen spüren. Ja, aber die sind gut, oder? Die sind
ja, lecker. Ja, wirklich, sehen sehr, also hier auch von Christina sehen wirklich sehr gut aus. Also Glückwunsch an dieser Stelle.
Du, ist auch, absolut, und ist auch ein mega Rezept, muss man wirklich sagen. Das ist echt cool.
Dann ein Rezept, ein Mail von Thorsten. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Thorsten. Du schreibst dich übrigens gleich wie mein Bruder, ohne H. Die meisten schreiben sich ja mit H. Er gibt uns einen Hinweis für unsere Rezepte. Und zwar schreiben wir immer in unsere Rezepte auf dem Backblech in über Nacht im Kühlschrank reifen lassen. Und er meinte, er wollte uns mal darauf hinweisen, dass es gar nicht so einfach ist, ein Backblech in den Haushaltskühlschrank unterzubringen. Und er hat eben dann auch irgendwann entschieden, einen zweiten Kühlschrank anzuschaffen. Also ich habe ja, glaube in der ersten Folge schon gesagt, die Tendenz geht zum Zweitkühlschrank und musste den komplett umbauen, um dort zwei Backbleche unterzubringen. Genau. Einfach als Hinweis, wenn ihr vorhabt, was über Nacht im Kühlschrank zu lagern, überlegt euch vorher, wo ihr Platz habt im Kühlschrank.
Ich habe mir das tatsächlich so eingerichtet, dass in der Tür sind ja da immer so Fächer drin und die habe ich so hochgesetzt, dass letztendlich eins frei, also so, dass ich wirklich ein Blech drin habe.
Dann geht's, oder?
Weil wenn da eine Milchpackung steht oder eine Flasche oder sowas, dann geht's damit zu. Ja. Und das muss halt so austüftelt sein, dass halt das über das Backblech drüber geht. Aber dann geht's. Also von dem her, klar, die Tendenz geht zum Zweikühlschrank, bei mir auch, ganz klar, aber genau, also von dem her, es geht schon, wenn man ein bisschen plant.
Oder ich backe jetzt nicht so viel daheim in der eigenen Küche, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man es zum Beispiel jetzt nicht auf dem Backblech hat, weil das nicht reinpasst, sondern ein Hefezopf zum Beispiel, keine Ahnung, auf so eine Tortenscheibe oder so, oder die einfach kleiner ist, oder auf einem kleinen Brettle oder so, mit Backpapier und das nachher dann morgens beispielsweise bloß rüberzieht, müsste ja theoretisch auch gehen.
Geht auch, ja. Also ich habe auch so ein tatsächlich von dem schwedischen Möbelhaus, das es ab und zu irgendwo gibt, da habe ich so ein Brett, so ein längliches, und da passt jetzt zum Beispiel ein Hefezopf perfekt drauf. Und da mache ich es genauso, wie du immer sagst, mit dem Backpapier drauf, passt perfekt.
Genau, aber vielen Dank für den Hinweis. Also hier auch, den geben wir mal gern weiter, auch an unsere Hörerinnen und Hörer, vorher ein bisschen überlegen, wo Platz ist. Dann hat der Thorsten uns noch auf eine Ohrenbrot-Podcast-Folge hingewiesen. Ohrenbrot haben wir ja auch schon das mal empfohlen. Ein sehr tiefgehender Hobbybäcker oder ja, Hobbybäcker-Podcast. Mit einem Interview mit einer Bäckerinnungschefin aus Köln. Das habe ich mir angehört, diese Folge, und war nicht ganz immer einig mit der Sichtweise dieser Bäckerinnungschefin und habe das dem Wolfgang Schüttler, der den Ohrenbrot-Podcast macht, auch kurz per E-Mail geschrieben. Und daraufhin wurde ich in den Podcast eingeladen. Also hört euch die Folge an, die ist auf jeden Fall schon draußen, wenn unsere Folge rauskommt. Ohrenbrot, Folge, auch, die sind auch irgendwo bei Folge 30 ungefähr im Moment. Ein Interview mit mir und meiner Sichtweise aufs Bäckerhandwerk.
Somit bin ich doch nicht dein einziger und alleiniger Podcast-Partner. Oh Gott, oh Gott.
Nee, ich fremd. Ich war jetzt tatsächlich mal eingeladen, ja. Es war ein ganz anderes Gefühl. Ich musste die Frage beantworten.
Wahnsinn. Aber wir können, ich werde es wahrscheinlich wieder vergessen, aber wir werden den auf jeden Fall verlinken in die Shownotes, ja, den Podcast. Ich meine, der kommt jetzt, heute ist Freitag, er kommt morgen raus wahrscheinlich und wir kommen am Donnerstag raus, dann können wir dann ja verlinken.
Ja.
Also wer das nachhören will, in der Shownotes unter. Ich werde es spätestens zwei Tage später nachreichen.
Wenn ich ihn daran erinnert habe.
Genau, wenn du mich daran erinnert hast, ja.
So, dann haben wir eine Mail von Alexandra, die sich für das Hefezopfrezept bedankt. Ich habe das Bild von Alexandra auf Facebook und Instagram gesehen und ihr Zopf sah wirklich bombastisch aus. Dann nochmal eine Mail vom Thorsten, der Thorsten, der vorher schon kam. Genau, und sein Hinweis nochmal zu der Folge mit Lutz Geißler. Er hat auch die Drachsmühle, die Lutz Geißler empfohlen hat, favorisiert er auch. Allerdings hat er gesagt, da ist öfters das Problem, dass die so eine hohe Nachfrage haben, dass die gar nicht nachkommt. Und er hat jetzt bei der Mühle bestellt, wo ich mein Mehl her habe, bei der Kunstmühle Benz. Und genau, das kann man auch machen. Die sind aus Heidenheim. Und mal sehen, ob er mir dann noch ein Feedback schickt, wie er gut klarkam oder wie er klarkam mit dem Mehl. Wir verkaufen das ja auch bei uns im Lade und es ist sehr beliebt bei der Kundschaft. Also wäre vielleicht auch eine Alternative. Dann der Steffen, achso, und der Thorsten hat noch geschrieben, das darf man ruhig auch erwähnen, er hört sehr viel Podcasts und wir sind der einzige Podcast, das ist wirklich der einzige, dem ich wöchentlich entgegenfiebere.
Oh, vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Thorsten. Dann eine Mail vom Steffen, der wieder eine Frage hat, die ich hier gern beantworte, damit alle anderen auch was davon haben. Freut sich sehr über unseren Podcast und genau, hat eine Frage zum Hefezopf. Und er sieht es genauso wie wir, dass der Zopf schön fasrig sein muss. Und er kriegt es aber nicht so richtig hin. Und er fragt jetzt, auf was muss man denn achten, damit der Zopf fasrig wird. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das ist ein Zusammenspiel mehrerer Komponenten, sage ich mal. Zum einen ist wichtig, dass der Teig immer seine richtige Ruhezeit hat. Dann ist wichtig, dass der Teig, wenn man Stränge macht, dass man vorher etwas flach hält und ziemlich straff aufwickelt. Also zu Stränge. Und was auch wichtig ist und entscheidend wahrscheinlich, der entscheidendste Punkt ist, dass er nicht übergarig ist. Also bevor er in den Ofen kommt, sollte er nicht zu reif sein, sonst wird er eher strohig innen und nicht so schön fasrig. Genau. Dann haben wir die Birte aus Kanada. Unsere zweite Hörerin aus Kanada. Vielen Dank. Genau, und sie fände spannend einen Podcast über das Thema Mehlsorten. Die Anfrage hat uns ja schon öfters erreicht. Wir haben ja bei Lutz Geisler auch ein bisschen nachgefragt. Ich muss zugeben, dass ich mich mit den Mehlen im Ausland natürlich nicht so gut auskenne. Deswegen können wir da auf diesen Wunsch leider nicht so arg eingehen. Wir versuchen, oder Henne versucht auch bei Lutz Geisler ein bisschen was rauszuhören. Er hat ein bisschen mehr Erfahrung.
Ich meine, wir machen uns einfach mal auf die Suche nach einem Gast, der dazu
mehr
sagen kann.
Also, ja, das wäre, denke ich, sinnvoll.
Weil es kam jetzt echt schon öfters mal die Frage nach der Mehlsorte und dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal, dass man einen Gast findet, der da wirklich sehr, sehr viel drüber erzählen kann, oder?
Ja.
Dann machen wir da eine große Mehlfolge.
Und eine Frage noch von der Birte, wie man denn an mein Backbuch rankommt nach Kanada. Da würde ich empfehlen, das in meinem Shop zu bestellen. Ich glaube, ich verspreche jetzt nichts Falsches, dass wir auch weltweit verschicken können, aber das geht mit Sicherheit.
Klar, bestellbrot.de.
Genau, man kann ja jetzt schon bestellen.
Ja.
Und dann kriegt man es halt, wenn das Buch dann rauskommt.
Ich war ja mal in Kanada und hab da so eine Rundreise gemacht mit 19. Und da habe ich ein Geschenk von meinem Bruder und von meiner Schwester per Post nach Deutschland geschickt. Und ich war halt so, ja, mit 19, da bist du halt so unerfahren. Und bin da in den Poststationen rein. Das war so ein Kuschelbär und so ein geiler Westernhut von meinem Bruder. Und das Paket hat mir einfach mal geschwind so ein locker, flockig $80 gekostet. Echt? Und ich dachte, ey, geil, mit 19 keine Kohle, bist gerade so Weltbummler-mäßig unterwegs und ich verschicke das Ding per 80 Euro und da war ich schon längst wieder da, kam irgendwann das Paket an, also Wochen später. Ich dachte, sag mal, das ist einer Hertrage oder was ist da passiert? Und das Ganze hat mich 80 Euro gekostet, also Wahnsinn.
Oh,
also von dem her versprechen wir so viel mit einem Buch, ey.
Okay. Also wir können es auf jeden Fall probieren.
Ja, ich denke.
Also
eine Büchersendung.
Wir überlegen uns was auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Birte. Dann noch das letzte Feedback von der Katharina zum Thema Brotfrischhaltung. Genau, sie macht das auch so wie wir mit dem Holzbrett. Schnittfläche nach unten, genau, sorry, und nicht auf dem Holzbrett, so rum. Weil sie hier die Erfahrung macht, dass das Holzbrett an der Stelle dann feucht wird, da es wohl dem Brot das Wasser entzieht. Die Erfahrung habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so arg gemacht, muss ich sagen. Aber Tipp von der Katharina, sie bewahrt das Brot auf der Küchengranitarbeitsplatte auf. Das geht natürlich auch wunderbar. Ja, das war's an Feedback. Ich habe noch eine ganz lange E-Mail von unserem Alexander, der uns schon öfters geschrieben hat, der auf die Folge mit Lutz nochmal eingeht, weil er auch aus Chemnitz kommt. Und das war für ihn viel Heimat und er hat noch ganz viel anderes geschrieben, dass der Rahmen hier sprengen würde. Also vielen Dank, lieber Alexander. Wir haben deine Mail auch gekriegt. Die verarbeiten wir in einer anderen Folge.
Genau.
Die ist wirklich sehr, sehr lange, hat sich sehr viel Mühe gemacht und es ging auch um unsere Bäckerei und so weiter.
Ja.
Genau, also vielen Dank. Wirklich vielen Dank für alle Mails, die uns tagtäglich, würde ich fast sagen, fast tagtäglich erreicht.
Ja.
Wirklich schön zu sehen, wie viele Leute mitfiebern und wie viele Leute uns zuhören und das macht uns einfach happy und gibt uns Power weiterzumachen, oder David?
Auf jeden Fall, ja. Total. Irgendwann, was war los die Woche bei dir? Du warst wieder unterwegs. Wenn man dir auf Instagram folgt, denkt man sich, wie viele Stunden hat dein Tag? Das ist echt Wahnsinn.
Ich habe heute ein Vorstellungsgespräch gehabt und die Bewerberin hat mich gefragt, wann ich eigentlich schlafe.
Das frage ich mich schon immer, wann du eigentlich schläfst.
Nee, so ist es gar nicht. Das wirkt auf Insta natürlich immer mehr als es. Aber tatsächlich ist es so, dass im Moment sehr viel läuft. Wirklich die Woche war ich wieder beim Sommelierkursmodul und habe auch das Brot nach Meinheim gebracht, wo ich in der letzten Folge erzählt habe, zu dem Hotel. Und es war mega. Also ich kann nur schwärmen von dem Sommelierkursmodul, das wir hatten. Wir hatten Sensorik. Die Sensorikprüfung ist jetzt zwar schon vorbei, aber wir hatten jetzt nochmal speziell Brotsensorik. Und es war sowas von beeindruckend. Professor Kleinert aus der Schweiz war da.
War das der aus der Insta-Story von,
ja? Okay. Genau, ja. Okay. Mhm. Der ist aus, also ist ein Deutscher, aber der unterrichtet an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften oder leitet dort das Institut und ist Aromaforscher und hat das Brotaromarad erfunden. Mhm. Es gibt da Aromaräder für verschiedene Lebensmittel und unter anderem auch schon einige Jahre jetzt für Brot, wo eben die ganze Aromen aufgeführt sind, die es in Brot gibt. Und ich habe ja früher immer so ein bisschen gedacht, die labern da, weißt du, nach Kaffee und was weiß ich. Aber wir haben jetzt wirklich 2 Tage intensiv das geübt, trainiert, die verschiedenen Aromen, die man aus Brot rausschmecken kann und oder rausriechen kann und schmecken kann. Und das ist tatsächlich so. Also es war total beeindruckend, diese 2 intensive Tage, muss ich echt sagen. Wie man das trainieren kann aus Sensorik, war mega spannend.
Cool, ja. Ja,
war mega. Richtig gut. Da hat jeder noch so seine eigene Brote mitgebracht von der Bäckerei der Holm und mhm. dann hat man auch wirklich an denne Brote das geübt. War richtig gut.
Geil.
Mega. War richtig beeindruckend, ja, muss ich wirklich sagen.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach nochmal eine ganz coole Stimmung, gell? Wenn da so einfach alle möglichen Bäckermeister aufeinander sitzen und da an dem, also da kann man sich auch schon gegenseitig ein bisschen voll pushen und so. Das voll. Ist, glaube ich, schon eine coole Atmosphäre dort.
Und dann haben wir noch verschiedene Mariage, also französisches Wort für Hochzeit, von Brot, Käse und Wein probiert.
Okay.
Auch praktisch von ganz milde Käse, ganz leichte Weine und irgend so ein Baguette. Und das zusammen und dann hat sich das immer weiter gesteigert und am Schluss war dann wirklich ein Birnenbrot mit einem Blauschimmelkäse und ich kenne mich bei Wein nicht so gut aus, mit einem kräftiger Rotwein. Also wenn du das wirklich, und es war wirklich nur ein kleines Stück, bewusst genießt, es war eine Geschmacksexplosion.
Ja?
Ja, yeah, also Wahnsinn, Blauschimmelkäse, okay. Das ist richtig geiles. Und was du da rausschmecken kannst, so dieses pilzige, ja, so leicht modrige, ja. Aber ja nicht eklig, sondern richtig lecker. Also war schon. Und dann hat man immer erst zum Beispiel das Birnenbrot probiert. Das schmeckt ja ziemlich süß. Der Blauschimmelkäse schmeckt, wie er halt schmeckt. Und der Wein. Und wenn du das dann aber kombinierst, wie das sich gegenseitig ergänzt, beziehungsweise auch abschwächt. Also die Säure von dem Wein war dann nachher gar nicht mehr so dominant, wenn du das praktisch kombiniert hast mit den Sachen. Das fand ich das Spannende.
Mega. Also Geschmack ist einfach krass. Ja, Geschmack also ist einfach der Wahnsinn. Ja.
Und wenn man wirklich mal anfängt, bewusst zu genießen, bewusst zu essen, das ist einfach richtig
ja.
gut.
Ja.
Guter Spruch hat er noch. Er hat immer wieder so Zitate dabei gehabt bei seinem Vortrag. Und das Beste, was mir hängen geblieben ist, das Zitat war: Es ist besser zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
Oh, das ist aber schön, ja. Der ist gut. Schön, der gell? Ist echt gut, ja. Ja, mega.
Das ist mir hängen geblieben. Und noch viele andere Sachen. Also war wirklich gut. Genau.
Mega. Ja, und nicht nur Sommelierkurs, sondern nächste Woche, also wenn die Folge rauskommt, ist dein Online-Shop schon am Start.
Genau, also wer uns kennt und nicht von Untermünchheim und Schwäbisch Haller Region ist, der kann ab sofort bei uns online bestellen, www.bestellbrot.de. David hat das schöne Logo mit seinem Team gemacht. Mhm. Dienstags und Mittwochs wird verschickt. Ofenfrisch und genau.
Ja, und ich darf noch kurz erzählen, ihr habt uns eine Testbestellung geschickt. Das war echt cool.
Ja, genau. Erzähl mal, wie kam die bei dir an?
Es war mega. Also dein Bruder hat einfach mir eine Sprachnachricht geschickt. So, hey David, wenn du heute ein Paket bekommst aus einer Firma aus Untermünchheim, nicht wundern, einfach mal ein paar Fotos schicke, was drin ist und so, wie es ankam. Tun mega. Also war total cool. Es hat wahnsinnig duftet noch, also ist echt geil. Ich habe noch nie so gut duftende Post gekriegt, das war echt der Wahnsinn. Die Brote schön verpackt, schön natürliches Verpackungsmaterial drin. Wenn jetzt die Flyer noch farbe sind, weil die sind noch nicht da, die offizielle. Nee, mega, also echt cool, total gut. Also wirklich schön verpackt, auch liebevoll verpackt, auch mit dem Aufkleber dann drum und so. Also wirklich toll.
Schön, ich freue mich echt, dass losgeht jetzt. Wir haben echt jetzt schon ewig ankündigt und viel Zeit und Hirnschmalz vor allem reingesteckt. Das muss ja alles auch in der Betriebsablauf passen. Man macht sich kein Bild, was für ein Aufwand das ist. Wir haben heute jetzt nochmal 1,5 Stunden Zoom-Konferenz gehabt mit dem Shop-Betreiber, also mit dem, der die Plattform eben betreibt, also für uns zur Verfügung stellt. Mit dem wir nochmal diskutiert haben, wie kommen die Bestellungen bei uns im Warenwirtschaftssystem an, dass wir das rechtzeitig haben, dass es nicht so viel Aufwand ist, dass es einfach mitläuft in der Produktion. Wir müssen das ja relativ zeitig wissen, mit langen Teigführungen und so weiter. Wir haben einen Etikettedrucker, der dann direkt aus dem Shop die Labels quasi generiert. Wir haben sogar eine Landkarte an der Wand hängen, wo wir dann Pinnwadeln reinstecken werden, wo die Brote überall hingehen.
Sehr gut.
Wir haben eine Deutschlandkarte und eine Europakarte.
Ja, gut.
Weltkarte warten wir mal noch, bis das Buch nach Kanada geht. Und ja, ich habe übrigens auch eine Weltkarte für unseren Podcast mitbestellt.
Sehr gut.
Wir werden jetzt Pinnnadeln reinmachen, wo wir überall Hörer haben.
Finde ich gut.
Die habe ich vergessen, die wollte ich mitbringen heute.
Ist egal, hinter dir ist noch Platz, da kriegt man sie mit Sicherheit gut hin.
Genau, also wer Bock hat, einfach mal unser Brot auch zu probieren und nicht nur uns zuzuhören, nicht nur Ohrenbrot, sondern auch mal richtiges Brot, der ist herzlich eingeladen zu bestellen. Wir versenden immer dienstags und mittwochs. Ab nächster Woche, 15. Juni geht's los, das heißt, der erste Versandtag wird Mittwoch sein. Mhm. Ein Tag, dann brauchen wir ja schon wieder Pause.
Wie ist das, wenn ich freitags bestelle, dann wird mein Brot dienstags gebacken und dienstags verschickt?
Genau.
Okay, also das sind dann immer so Sammelbestellungen eigentlich, oder?
Genau, wir haben es einfach gerafft auf 2 Tage, weil wir gar nicht wissen, ob überhaupt jemand bestellt und damit man nicht jeden Tag ein Paket verschicken müsse, machen wir es einfach quasi nur dienstags und mittwochs und ab donnerstags zu versenden ist eh gefährlich, weil dann steht das Wochenende schon wieder vor der Türe. Und montags wollen wir auch nicht, weil dann übers Wochenende viel bestellt wird und wir nicht darauf vorbereitet sind. Durch die lange Teigführung müssen wir das relativ früh wissen. Genau.
Okay, ich wollte gerade fragen, warum Dienstag und Mittwoch, aber du hast gerade schon sauber erklärt, weil da steckt ja mit Sicherheit was dahinter, aber klar, macht Sinn, Wochenende gefährlich.
Montag, Donnerstag, Freitag, also Donnerstag würde vielleicht noch gehen, aber Montag, Freitag, Samstag macht überhaupt keinen Sinn wegen dem Wochenende. Genau. DHL holt die Pakete ab übrigens.
Okay, cool.
Kostet nichts extra. Ich hoffe, dass man jedes Mal 15 Pakete zusammenkriegt. Das haben wir jetzt mal angemeldet. Wenn es je viel weniger wäre, dann müssen wir es halt bringen. Aber ist schon spannend. Also nur mal so kurz kleiner Einblick noch, was man sich alles überlegen muss. Also du brauchst einen Karton. Übrigens, der Karton kommt aus Meinhard, das finde ich auch cool, also regionale Verpackungsfirma. Du brauchst ein Klebeband, möglichst mit dem eigenen Logo. Du brauchst ein Logo überhaupt erstmal. Du musst dir die ganze Logistik überlegen. Du brauchst Platz. Du brauchst, ich mache jetzt noch so Flyer, wo dann eben Hinweise zur Frischhaltung auch drauf sind. Das finde ich auch wichtig. Dann musst du eben dir überlegen, wo verpackst du das Ganze und was machst du, wenn einer Baguette bestellt zum Beispiel, weil es passt nämlich nicht in den Karton.
Scheiße, weißt du, solche Geschichten?
Ja, klar, logisch. Ja. Finde ich einfach, macht aber Spaß.
Aber wie machst du das?
Ja, wir haben quasi 2 Kartonsgröße.
Ah, okay.
Also wenn einer jetzt wirklich ein Baguette bestellt, dann muss man halt die größere Größe nehmen und hoffe, dass er noch ein bisschen mehr mitbestellt. Aber das ist ja relativ lang. Der Karton ist auch relativ lang. Den brauchst du eigentlich in der Länge nicht, wenn einer jetzt nur 2 Brote bestellt oder so.
Ich kenne es immer, wenn man irgendwie Plakate bestellt, dann kommen die auf so eine Rolle oder so. Das wäre ja auch witzig für ein Baguette.
Ja, stimmt. Das ist ja noch eine Idee
gewesen. So eine Rolle verschicken, wo dann einfach so ein Baguette drin ist. Wie beim Architekt so ein Plan.
Da ja, kommt halt
ein Baguette raus. Das wäre auch gut.
Nee, ich muss aber noch dazu sagen, wir haben tatsächlich auch 25 Euro Mindestbestellwert, weil der Aufwand ist einfach relativ hoch. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen, also es ist auch nicht versandkostenfrei, vielleicht kann ich es an der Stelle auch schön sagen, wir haben jetzt da auch viele Gedanken drüber gemacht. Das werde das auf der Homepage noch erklären, so FAQs machen wir noch. Ah, siehst du, das wollte ich auch noch machen. Weil es ist ein Wahnsinnsaufwand, der da dahinter steckt, logistisch, obwohl man das gar nicht so denkt. Und versandkostenfrei ist letztendlich eine Lüge, weil das ist ja trotzdem mitkalkuliert. Und wir haben ja die gleiche Preise wie im Laden, aber deutlich mehr Aufwand, natürlich auch die Versandkosten. Und haben einfach um die Verpackungskosten und haben das einfach umgelegt und findet es fairer und transparenter, wenn jeder einfach die gleiche Versandkosten bezahlt, die Versandkostenpauschale bezahlt und ja.
So, du, ich finde, es muss alles sein. Also.
Nee, ist einfach auch nicht wahr, weißt du? Es ist ja nicht so, dass es nichts kostet. Und ich finde es krass, wenn man, hast du mir das erzählt? Dass bei Amazon anscheinend die Packlet, die zurückgehen, gar nicht mehr aufgemacht werden, sondern sofort vernichtet.
Viele Sachen werden einfach.
Weil der Aufwand, das wieder rauszuholen, zu groß wäre und ich finde, da müssen wir wegkommen davon.
Also ich hab's schon öfters mal gehört, aber ob das jetzt wirklich so ist, aber ich weiß zum Beispiel bei, wo die E-Scooter rausgekommen sind, war es tatsächlich so, dass die hat man sich bestellt, dann hat man die geliefert bekommen und wenn man dann gesagt hat, hey, ich will ihn doch nicht, ich will ihn zurückschicken, haben sie gesagt, bitte entsorge sie denn. Den E-Scooter, weil mit dem Akku drin und so ist das Gefahrengut, deshalb ist der Rückversand viel zu teuer. Entsorge sie denn bitte, hat natürlich keiner gemacht und jeder hat sich so einen E-Scooter für 600 Euro einfach für Ume geholt. Also ich kenne ganz viele, die so einen E-Scooter für Ume haben.
Ja, aber das kann doch nicht sein, Mensch. In der Zeit heute, wo es Nachhaltigkeit präsenter denn je, schon auch wichtiger denn je und ich finde nach wie vor, wir haben auch als Unternehmer und ich finde als Lebensmittelunternehmer auch eine ethische Verantwortung und ich bin da lieber transparent und sage, also 8 Euro für Versandkostenpauschale wird das bei uns sein. Davon sind 6 Euro schon die Kosten für DHL.
Aber du, ganz ehrlich, wenn ich bei Meinhard hock und zu dir runterfahre, dann kostet es genauso 8 Euro. Genau. Weißt du, wie ich meine? Also von dem her.
Und ich krieg's freie Haus und 2 Euro für das Handling. Und ganz ehrlich, wir wissen jetzt schon, dass ein gewisser Prozentsatz an Reklamationen kommen wird, weil die Pakete nicht ankommen, wo wir gar nichts dafür können. Da wollen wir auch kulant sein.
Ja, klar.
Und das kostet einfach.
Gibt es eine Tracking-Nummer, weil du es gerade gesagt hast, mit, dass die Pakete nicht ankommen? Also kann ich nachher also
Rückverfolgbarkeit, ja, genau. Das wird mit Sicherheit geben. Mein Bruder hat sich um die ganze Thematik gekümmert und klar, jedes Paket wird dann, hoffe ich mal, eine Paketnummer haben.
Ich will natürlich schon wissen, wo mein Brot gerade ist.
Geil. Ja. Ja, da bin ich noch gar nicht dran. Da kann man dann wirklich verfolgen, wo es gerade ist.
Ja. Ja, wobei, ich muss echt sagen, also mittlerweile ist das ja echt übel. DHL heute schon wieder. Ja. Heute Morgen kriege ich E-Mail. Heute wird ihr Paket zugestellt. Dann kriegst du 20 Minuten vorher nochmal, hey, in 20 Minuten wird der Paket zugestellt. Und dann hast du das Paket bekommen und dann kriegst du eine E-Mail, ihr Paket wurde zugestellt.
Also, das nervt.
Das nervt echt.
Also ich lösche das immer.
Ja, ich lösche es auch, aber ich denke mir, wie unnötig. Also ich brauche keine 3 E-Mails, dass mein Paket.
Ja,
das und vor allem, wenn ich es entgegengenommen habe, warum muss ich dem das dann nochmal bestätigen, dass ich ihr Paket bekommen habe? Aber mir schweift ab.
Jetzt schweifen wir gewaltig ab, ja. Wir haben eine neue Serie vor.
Ja.
Und zwar wollen wir unser Buch ein bisschen in den Mittelpunkt drücken. Ich sag bewusst unser Buch, der David hat ja die Fotos gemacht. Wir werden 6 Folgen zum Buch machen. Wir haben 6 Kapitel im Buch und werden aus jedem Kapitel ein Produkt vorstellen. Und diese Produkte, die wir jetzt hier im Podcast vorstellen, die werden wir auch ab Anfang Juli in sogenannten Buchwochen bei uns im Laden machen. Das heißt, jede Woche wird es dieses, also eins von, also die Produkte, die mir vorstellen, wird es jedes davon wird es eine Woche lang geben. Das war ein schwieriger Satz jetzt. Also 6 Wochen lang wird es quasi jede Woche ein anderes Produkt geben und diese Produkte werden wir hier im Podcast vorstellen, damit ihr die auch daheim nachbacken könnt. Anfangen tun wir natürlich nicht mit Kapitel 1, das wäre ja zu langweilig. Kapitel 1, übrigens die 6 Kapitel, David, komm, sag's geschwind, was haben wir für 6 Kapitel?
Also wir haben Hohenlohe exotische Heimat.
Genau.
Dann haben wir Brot.
Ja.
Brötchen.
Ja.
Süßes, Kuchen.
Kuchen sind bei Süßes, nee.
Kuchen sind bei Süßem, dann haben wir.
Klassiker haben wir noch.
Und Urhohenlohisches.
Urhohenlohisches, stimmt, genau, ja.
Ja.
Wir fangen an mit Kapitel Brötchen, habe ich mir überlegt. Ich mache es immer abwechselnd, salzig, süß.
Super, ja, perfekt.
Und wir fangen mit was relativ Einfachem an, und zwar mit Vesperstange.
Ja.
Finde ich ein mega geiles Produkt. Haben wir auch bei uns im Laden immer mal wieder so im Herbst. Ich erzähle mal ein bisschen was zu der Geschichte von dem Produkt. Eines Tages kam meine Co-Autorin, Renate, meine Mitarbeiterin und Co-Autorin auch vom Backbuch, zu mir und gesagt, Mensch, Ingmar, früher in meiner Kindheit, da gab es immer solche Körnerstange, die haben einen ganz bestimmten Geschmack gehabt. Ich glaube, in der Schule oder so hat sie die immer gekauft und hat irgendwo im Internet die Zutatenliste auftrieben, weil das war vermutlich eine Fertigmischung früher, und hat mir die Zutatenliste gebraucht, also mit den Inhaltsstoffen, nicht mit dem Rezept oder so. Und genau, dann habe ich da einfach ein Rezept geschrieben aus dieser Zutatenliste und habe versucht, dieses Produkt nachzubacken. Und das war das einzige Produkt jemals, wo ich auf Anhieb perfekt drauf habe.
Echt?
Ja, ohne Witz. Also ach, ich habe die Stange backen und da sagt sie, genau so hat es geschmeckt.
Ach was, okay.
Das war echt verrückt, ja.
Geil.
Das Rezept selber verlinke ich mir natürlich in die Shownotes, David. Das
natürlich.
Ist der Hinweis an dich.
Ja.
Und ich fange mal an mit dem Rezept. Und zwar brauchen wir einen Sauerteig. Wir brauchen ein Brühstück. Auf der Sauerteig, genau. Wichtig, 16 bis 24 Stunden Reifezeit. Also immer einen Tag vorher ansetzen. Ihr solltet Anstellgut zur Verfügung haben. Wenn ihr jetzt irgendwie, das ist übrigens auch ein Rezept, wo sich gut eignet, wo jetzt auch mal in irgendwie so ein Reste-Sauerteig mit rein kann. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein frischer Sauerteig sein. Oft hat man auch mal so 100 Gramm übrig oder so vom Füttern. Also das eignet sich hier sehr gut. Man braucht 150 Gramm Sauerteig. Dann braucht man ein Brühstück aus Röschzwiebeln, Leinsamen, Haferflocken und Wasser. Brühstück bedeutet Wasser aufkochen und über die restliche Zutaten eben drüber leere.
Das klingt jetzt schon geil mit Röschzwiebel drin. Das klingt richtig gut,
ja. Das ist eigentlich kein Brötchen mehr, das ist ein richtiger Snack eigentlich. Zu den Röschzwiebeln noch geschwind, aber da gibt es natürlich mega unterschiedliche Qualitäten. Guckt bitte nach Gescheide. Das Leben ist zu kurz für schlechte Röschzwiebeln.
Absolut. Ein Tipp an der Stelle, was würdest du da empfehlen?
Ich kann dir keine Marke nennen, aber ich würde einfach gucken, dass es nicht die günstigsten sind. Vielleicht auch irgendwie sich informieren, wenn man ein gut sortierter Lebensmittelmarkt ist. Oder man macht es selber. Das ist natürlich das Nonplusultra.
Wie würdest du jetzt Röschzwiebeln selber machen? Frittieren oder?
Genau, also im Prinzip frittieren. Und zwar habe ich das hier auch extra aufgeschrieben. Das ist nämlich das i-Dipfele in unserem Backbuch. Kleiner Hinweis, im Backbuch gibt es zu jedem Rezept der i-Dipfele. Was heißt i-Tüpfele auf Deutsch, David?
einfach ein Tipp, oder?
Genau, also es ist ja,
ein Zusatztipp.
Genau, da, ja. Wie sagt man da im Hochdeutschen? Das i-Tüpfelchen.
Nein.
Nicht? Sagt man nicht? Okay, also das Besondere oder das...
Wahrscheinlich sagt man der Punkt das vom gewisse,
das gewisse Etwas, quasi, man kann die Röstzwiebeln auch selber machen und zwar die Zwiebeln ein bisschen in Mehl wälzen und dann einfach in Fett ausbacken. Man muss allerdings beachten, die verlieren beim Rausbacken natürlich einiges an Gewicht, weil das Wasser verdunstet. Das sollte man erst wie, also man sollte ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr als die 135 Gramm, die im Rezept stehen, und nach dem Ausbacken dann eben wiegen.
Okay.
Einfach auf meiner Küchenkrepp austropfen lassen und genau, das ist natürlich dann nochmal ein Ticker feiner. Und man kann natürlich sagen, es riecht natürlich gut und wenn man es natürlich komplett selber machen will, empfiehlt sich das.
Okay.
Genau, dann haben wir das Rezept selber, da ist einfach dann Weizenmehl drin, Honig, Salz, gemahlener Kümmel. Entweder man tut es einfach im Thermomix, wenn man das hat, oder in so einem Mixer, geschwind einfach Kümmel mahlen, oder man kauft sich's, aber geil ist natürlich immer frisch gemahlen. Bisschen geriebener Käse, Senf, Pflanzenöl, Hefe und Wasser. Genau, das Ganze macht man zum Teig, 9 Minuten langsam, 3 bis 4 Minuten schnell. Achtung, der Teig knetet sehr schnell aus. Lieber ein bisschen vorsichtig sein mit dem Kneten. Dann einfach 90 Minuten Ruhe lassen, einmal zusammenlegen nach 45 Minuten und den Teig dann auf eine Arbeitsplatte geben. 100 Gramm Stücke abwiegen, ein bisschen rundschleife, kurz entspannen lassen und dann mit einem Rollholz flach rollen und dann eben mit Spannung aufwickeln. Das ist das, was ich vorher auch bei den Hefezöpfen gesagt habe. Da gibt's einfach ein schönes Volumen, eine schöne Form. Und dann das Ganze raustunken in einer Sesam-Mohn-Kümmel-Käse-Mischung und auf ein Backpapier setzen, nochmal 90 Minuten abdecken, reifen lassen oder auch über Nacht im Kühlschrank, eignet sich hier auch wunderbar. Dann würde ich es direkt nach dem Aufarbeiten im Kühlschrank geben. Lieber morgens noch mal ein bisschen nachreifen lassen, falls sie nicht ganz reif sind. Und dann 16 Minuten ungefähr bei 210 Grad backen mit Schwaden.
Boah, das klingt länger.
Ist richtig gut, ja. Und es riecht vor allem gigantisch, diese Mischung aus Kümmel, Senf, Röschzwiebeln und Käse, Honig, Sesam. Also da ist eigentlich alles drin, was gut ist.
Boah, mega.
Also wenn man das hört, das kann eigentlich nur gut schmecken. Genau, und das war so witzig, weil das halt wirklich so war, dass es, an dem Rezept habe ich nie mehr was verändert, und das ist echt gut.
Das, also das liest sich auch echt überragend. Laune. Das liest sich wirklich überragend, also das ist echt der Hammer. Wahnsinn. Also alles, was da drin ist, Senf ist ja schon mal, ich habe noch nie ein Rezept gelesen, wo Senf drin ist und Honig und schon allein das Frühstück mit Röschzwiebel, Leinsamen, Haferflocke, also Wahnsinn, echt cool, mega, ne, klingt echt geil.
Und das so irgendwie abends im Herbst auf der Terrasse bei Sonnenuntergang, vielleicht noch ein Glas Mosch dazu, das ist einfach was, Fäus.
Geil, gerade zum Festbrust oder so ist das mit Sicherheit, also heißt ja auch Festbruststange, macht jetzt Sinn, aber da gerade mega. Also wie viele kriegt ihr da raus aus dem Rezept?
Du kriegst aus dem Rezept, also 100 Gramm würde ich halt die Stange ungefähr machen und dann kriegst du ungefähr so 15 Stangen raus. Also eigentlich eine Menge, die du auf 2 Backbleche gut drauf kriegst. Man kann jetzt auch die Hälfte machen, aber 15 Stangen kriegt man weg.
Aber
die Hälfte wegfrieren.
Aber ich stelle mir das auch richtig geil vor, weißt du, jetzt wo Corona vorbei ist, so gut, so größtenteils zumindest, und man sich so langsam mal wieder treffen darf, könnte ich mir das auch echt cool vorstellen, weißt du, so abends, wenn du irgendwo eingeladen bist, so als kleiner Snack, so
voll. Ja. Da würde ich sie dann entweder halb so groß machen,
ja.
Oder was man auch machen kann, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist mir jetzt gerade auch eingefallen, wo du es gesagt hast, dass man die Stange quasi macht, so mit den 100 Gramm, und die dann irgendwie so klein schneidet, weißt du, in so Würfel, also irgendwie so dann, was weiß ich, 4-5 Mal teile und dann raus, dass man so wirklich so kleine Häppchen hat, das wäre natürlich auch mega, auf so einem Buffet, so mit, boah. Was machen wir jetzt, David, wenn wir fertig sind mit Podcast aufnehmen? Können wir irgendwo was essen, oder?
Also auf jeden Fall, ey. Also mir müsstet fast. Also Wahnsinn, ich habe jetzt echt Hunger. Oh, die sind lecker. Auf jeden Fall werde ich das, ich hatte ja das Vergnügen, diese gute, wunderbare, leckere Festbruststange zu fotografieren. Ich werde das Rezept direkt mal mit einem schönen Bild ergänzen.
Oh ja,
das, was auf unsere Website kommt.
Schön.
Und es ist mit Sicherheit ein lohnenswertes Rezept und ich überlege gerade wirklich, wie ich das an meinem Wochenende unterbringe, das Rezept, weil das klingt echt richtig gut. Und ich habe gerade überlegt, ob ich alles daheim habe, aber ich müsste eigentlich alles daheim haben.
Doch. Hast du Röschzwiebeln daheim?
Die müsste ich kaufen wahrscheinlich.
Ja, obwohl, die kannst du ja machen.
Kann ich auch selber machen.
Hast du ja vielleicht.
Hast du mir gerade erklärt, ja. Aber ich muss dir kurz noch was erzählen. Ich zwar meinen Holzbackofen. Ich habe Pizza gemacht.
Und?
Boah, da haben wir. Endlich. Also ich bin jetzt nah dran an geil, so wie es wollt.
Du bist nah dran an geil.
Ja, ich bin nah dran an geil. Nee, und das Krasse war, also mein Teig ist ja echt gut. Und jetzt war es einfach die Hitze. Die Hitze war wirklich ausschlaggebend, Das macht einen Wahnsinnsunterschied. Wirklich, das ist geil.
Ich habe es gesehen, du hast Donnerstag der Teig gemacht.
Ja.
Am Feiertag. Und wann hast du Backe?
Am Freitag.
Am Freitag.
Nee, Quatsch, Samstag. Blöde. Nee, ich mache Donnerstag morgens den Teig und lasse ihn 4 Stunden liegen. Zwischendrin Dehne und Falte. Dann wird er nach 4 Stunden portioniert. Also um 8 Uhr mache ich den Teig und um 12 Uhr teilen dann ein. Mache dann die Stückgare und die geht dann einfach bis abends.
Ah, okay.
Also ist wirklich ein relativ entspannter Teig, also ohne krass 24 Stunden oder sonst irgendwas, sondern 12 bis 14 Stunden circa. Und mega, super. Also wirklich die Temperatur macht schon echt nochmal einen Wahnsinnsunterschied. Also das ist schon echt geil. Also da muss ich echt sagen, bin ich, und jetzt am Wochenende kommt mein Schwager zu Besuch mit seiner Freundin und die haben schon gesagt, ey, die wollte auf jeden Fall Pizza. Und meine Frau hat mir das gestern gesagt, dass die angemeldet haben, dass ihr Pizza wolltet und ich so, ja gut, ich habe mich schon ein bisschen gefreut, dass die jetzt Pizza wollet. Und meine Frau sagt dann nur so, ja, ich habe es gesehen, ein Funkeln in deine Augen. So, ja, nee, also wirklich geil, mega.
Ich habe auch meinen Pizzaofen verliert die Woche.
Oh, okay.
Mein Elektroofen, meine Mitarbeiterin hat, die Tochter hatte Geburtstag und die hat sich Pizza gewünscht zum Geburtstag. Und das ist halt so, ich glaube, die ist 16, 17 und hatte halt lauter natürlich in ihrem Alter Leute eingeladen. Und jetzt hat mir heute meine Mitarbeiterin erzählt, es war der volle Erfolg. Sie war voll quasi der King hier bei den Teenies, weil die Pizza so geil war.
Ey, und das muss ich erstmal schaffen, bei Teenies der King sein. Aber das ist halt echt eine Kunst, absolut geil, mega. Aber du hast, dein Ofen kam auf Empfehlung ja vom Sebastian Deubel.
Ja, richtig.
Brotbrüste, und bei dem warst du die Woche.
Ja, bei Sebastian war ich, genau, den kennen ja auch einige hier. Folge 12 haben wir ja mit ihm das Interview geführt. Es war mega interessant wieder, mega spannend, mega inspirierend auch. Sebastian Deubel von die Brotbrüste in Speyer. Ich bin gekommen abends, da war der Laden schon zu und er hatte relativ viel Brot übrig, aber er hat jetzt so eine geile Aktion ins Leben gerufen mit Brotretterboxen, die Leute dann abends bestellen. Das ist ein Wahnsinns-Hype und hat alle 126, ich glaube 126 Boxer waren es, alle wegkriegt und war wieder sehr inspirierend, sehr, ja, hat man einfach Spaß, sich mit ihm auszutauschen und war gut.
Hast du ein Tattoo noch?
Nee, ich hab's weggemacht, halt bei der Dusche. Aber meine Kinder haben es jetzt drauf.
Echt?
Okay, also Sebastian, cool. Hier an dieser Stelle, Grüße.
Ja.
Er hat mir 8 oder 10 Stück mitgegeben und unsere Kinder halt vor Mittagessen haben sich gegenseitig Tattoos gestochen.
Sehr geil.
Brotbrüste Tattoos.
Ey, du brauchst auf jeden Fall auch noch Grimmelsbachstufs-Tattoos. Das ist einfach unfassbar cool. Mega.
Nachtschicht-Tattoos brauchen wir.
Nachtschicht-Tattoos. Ja, das brauchen wir auch. Aber, ja, jetzt müssen wir erstmal unsere Tasse an den Start bringen. Aber hier sei gesagt, wir haben uns jetzt auf die Farbe festgelegt. Die gehen jetzt nächste Woche in Druck. In Produktion die Tasse. Und dann wird es in deinem wunderschönen Online-Shop auch wunderschöne Nachtschicht-Tasse geben.
Geil.
Mega, oder?
Richtig cool.
Hammer. Gut. Mensch, wir müssen noch ein bisschen, wir sind bei 37 Minuten.
Was machen wir denn jetzt noch? Wir können noch ein bisschen, was ist nächste Woche? Machen wir ein bisschen Werbung für nächste Woche.
Genau, machen wir Werbung für nächste Woche. Was ist nächste Woche?
Nächste Woche haben wir ein Interview.
Ach so, ja, stimmt.
Ja, genau. Wir haben nächste Woche ein Interview mit Christoph Schaub.
Ja.
Der eine oder andere kennt ihn vielleicht.
Ja.
Stimmt das überhaupt?
Ja.
Doch, stimmt.
Ja, stimmt.
Und wir können gleich, also Christoph Schaub, heimbäcker.de ist auch ebenfalls ein Hobbybäcker, der auch Backkurse gibt, der letztens auch im Fernsehen war, im WDR, bei Quarks, zu dem Thema Hefezopf. Das war ganz spannend, weil wir zu der fast der gleichen Zeit auch unsere Hefezopf-Folge hatten. Und wir werden mit ihm diskutieren und sprechen über seinen Werdegang. Er ist Chemiker, aber sein Opa hatte eine Bäckerei. Also auch wieder sehr, sehr spannend. Dann haben wir eigentlich jetzt bis zur Sommerpause immer im Wechsel eine Interviewfolge und eine Folge übers Backbuch. Und die Serie wird auch nach der Sommerpause noch weitergehen. An dieser Stelle sei gleich erwähnt, wir machen eine Sommerpause.
Genau, also wir machen
Warte mal kurz, machen wir Pause, ja. Weil alle jetzt, oh.
Genau. Warte. Jetzt können wir wieder.
Also der komplette August wird es keine Nachtschichtfolge geben. Wir haben uns Urlaub verordnet. Und eine kreative Schaffenspause, aber ab September, ich glaube gleich ziemlich am Anfang September, ist gleich wieder Donnerstag, wird es wieder sofort eine neue Folge geben, aber 4 Wochen wird es Nachtschichtpause geben. Und wir haben noch weitere spannende Gäste in nächster Zeit. Wir haben Bernd Kütscher, Direktor der Akademie Weinheim, wo ich im Moment meine Sommelier-Fortbildung mache. Er wird sogar hierher kommen, also nicht digital, sondern hier vor Ort. Wir haben
Bernd Kütscher, wollte ich noch kurz dazu sagen. Nee, muss ich noch kurz was dazu sagen. Und zwar, Bernd Kütscher hatte einen schönen Satz und den fand ich so schön. Bäckerei an sich oder Bäcker sein an sich ist ein Dorf. Und die Akademie in Weinheim ist der Dorfplatz. Das fand ich so schön irgendwie. Das finde ich so ein schönes Bild, so dass man sich unter Bäcker irgendwie kennt man sich und man hat schon mal was von ihm gehört und so. Und das finde ich schön. Das finde ich ein tolles Bild.
Weinheim triffst alle.
Ja, finde ich geil. Finde ich cool.
Ja. Ihr habt noch ein gutes Zitat, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben.
Ja, Mensch.
Aus dem Sommelierkurs. Das fand ich auch geil. Zum Thema Geschmack von Oscar Wilde. Der gesagt hat, als auch gefragt wurde, was er für einen Geschmack hat. Und dann hat er gesagt, er hat eigentlich einen ganz einfachen Geschmack. Er ist immer mit dem Besten zufrieden. Ist auch gut, oder?
Ja, das ist auch gut. Ja, ja. Ey, übrigens, heute Abend darf ich wieder zum Hansi Reber, wenn wir es gerade von hatten.
Ah, mega.
Ja,
ich bin auch Gast gewesen schon bei uns.
Genau, also zweite Oferbänkle-Gast, Sternekoch. Und heute Abend darf ich endlich mal wieder bei ihm vorbei. Ich freue mich so.
Also esst ihr da richtiges Essen oder habt ihr euer Dingstreffen?
Genau, wir haben unser Roundtable-Treffer, genau.
Und aber ihr esst auch richtig dort?
Jetzt heute Abend nicht, weil wir das erste Mal jetzt wieder da sind und er hat jetzt seit einer Woche wieder auf und das war relativ spontan, deshalb treffen wir uns im Stadel von ihm. Er hat ja noch da so Imbissbude, mit Anführungszeichen, hochwertige Imbissbude und da treffen wir uns heute Abend und da freue ich mich schon sehr drauf, weil endlich mal wieder geil essen gehen.
Am ersten Tag, als es wieder ging, hier bei uns in Schwäbisch Hall, war ich ja bei ihm, am Mittwoch vor dem Feiertag direkt gleich und was cool ist, seit er wieder offen hat, hat er jetzt ein richtig cooles Brot von uns als Opener zu seinen Menüs, also nicht mehr so die Brotauswahl wie früher, sondern es gibt nur noch ein Brot und das muss aber richtig geil sein, das war der Auftrag und wir haben es bis kurz bevor er aufgemacht hat, haben wir es geschafft, dass er zufrieden war. Nee, ist halt unkompliziert, die Zusammenarbeit, aber er hat halt sicher genaue Vorstellung, hatte er von dem Brot. Und das haben wir geschafft. Also jeder, der jetzt bei Hansi Reber essen geht, kriegt der Brot von uns. So ein Würfel ist das. Mhm. Und das ist richtig, richtig cool. Ja.
Was ist das für ein Brot?
Das ist das italienische Landbrot, das wir auch im Laden verkaufen, in klein. Und das ist die Schwierigkeit, weil das italienische Landbrot, das wir im Laden verkaufen, hat ja 3 Kilo. Und es lebt von dieser Größe. Das hat nur diese Struktur, diese Kruste, weil es so groß ist.
Ja.
Und das in klein hinzukriegen, war die Aufgabe. Und das haben wir geschafft, indem wir auch praktisch immer 12 Brote aneinander backen, dass es schon diese große Form hat, aber quasi 12 einzelne Teile, sodass man es noch auseinanderbrechen kann. Und jedes einzelne Brot ist dann noch wie so ein Würfel, das dann in so einer schönen Schale präsentiert wird. Also richtig gut. Und es war cool, wir waren dann dort essen, wir kamen mit hin und haben sind an unseren Tisch gebracht worden. Und dann hat der Oberkellner, der uns an den Tisch gebracht hat, so ein bisschen seine Maske runtergemacht. Und das war der erste Abend, weißt du? Und sagt so, das Landbrot kommt super an. Das war echt cool, weil wir waren selber natürlich nervös, wie kommt's an und anspruchsvolle Gäste und war cool. Das war direkt der coole Auftakt in den Abend.
Ah, mega schön, ja. Du, dann will ich dir eine Story noch erzählen, weil das mir hier ein bisschen Zeit schändet. Nee, Quatsch, wir sind gleich zum Ende.
Zeit schändet, also, gibt gelbe Karte, gell?
Ja, liebe Leute, wir haben es gleich geschafft. Ich will nur noch eine Story erzählen, dann moderieren wir hier ab, weil heute Abend geht EM los. Nein, Spaß. Ich habe mir jetzt eine Eismaschine für meine KitchenAid bestellt.
Echt jetzt, oder
ja,
was?
Voll geil.
Erzähl mal, wie funktioniert das?
Im Endeffekt hast du da so einen doppelwandiger Kessel, wo eine Flüssigkeit drin ist. Den haust einfach in deinen Froster rein oder in deine Gefriertruhe halt. Und die muss mindestens 15 Stunden drin sein. So einfach das richtig
der Behälter?
Genau, der Behälter. Genau. Und dann hast du da einfach so einen Rühraufsatz. Und da musst du dann einfach dein Eis musst dann dementsprechend halt zubereiten, Sahne aufkochen oder halt knapp fast aufkochen, deine Zutaten rein. Und dann die Eismasse für 20 bis 30 Minuten ungefähr in der Maschine lassen. Und dann kriegst du eigentlich ein richtig geiles
Hammer.
Eis hin. Und da habe ich mir, ich habe echt lange mit mir kadert und habe gedacht, soll ich nicht. Und weißt du, ich bin ja da so ein eBay-Kleinanzeiger-Typ, weißt du, weil ich denke so, ja, mein Gott, also das werde ich schon. Und du liest ständig irgendwie, dass die Leute irgendwie so in der Beschreibung, hey, ich bin nicht gemacht zum Eismachen, irgendwie kriege ich es nicht hin, keine Ahnung. Da habe ich gedacht, so, kannst du was oder kannst du nichts? Und das ist wirklich, wenn du im Internet so ein bisschen guckst, der eine sagt, ey, voll geil, die anderen sagen, voll der Quatsch, lass die Finger davon. Und jetzt habe ich gedacht, komm, ich probier's mal.
Aber ist das dann praktisch, da wo du normal deine Rührschüssel rein machst,
genau,
machst du das Teil rein?
Genau.
Aber dann musst du ja einen anderen Aufsatz haben wahrscheinlich. Der musst du das ja so an der Wandfläche aufspateln, das Eis.
Genau, du hast dann so einen Aufsatz drin. Also du hast einmal so einen Adapter drin für Ding, weil du hast dann einen Planetrührer. Und du hast dann so einen Aufsatz drin, dass der in der Mitte sich dreht. Und dann hast du da so einen speziellen Rührer, der hat so ganz unterschiedlich gestellte
Flügel oder so.
Flügel, ja, genau. Ja. Und dann wird es halt immer schön. Du, und ich habe jetzt vorher gesehen, dass es heute da ist und ich werde es mal versuchen am Wochenende. Mal gucken, was so mein erstes Eis macht. Hast du schon mal Eis gemacht?
Ja, also Tanja macht halt immer mit dem Thermomix Eis.
Ja.
Ich sage jetzt ganz leise.
Ja.
Aber das ist ja auch nicht schlecht, aber das ist ja kein Eis in dem Sinne, sondern das wird ja nur Eis, weil du gefrorene Früchte verwendest.
Genau, genau, genau. Das,
aber und, Eis so im klassischen Sinne wie mit der Eismaschine habe ich noch nie gemacht.
Ja, ne? Das meine ich, weißt du, im Thermomix, das ist halt einfach, weil, wie du sagst, gefrorene Früchte rein und dann wird halt irgend sowas Ähnliches wie ein Eis draus. So. Aber ein wirklich geiles Eis geht ja wirklich über die lange Zeit.
Cool. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zum nächsten Gast. Joachim Burkhardt ist ja auch unser erster Gast auf dem Oberbänkle gewesen. Der hat ja die geile Eis, oder das geile Kaffee mit dem Eis. Und morgen kriegen meine ganzen Mitarbeiter von dem einen fetten Eisbecher.
Oh geil, mega. Nice.
Gebe ich morgen einen aus.
Richtig cool. Warum gibst du einen aus? Einfach so.
Einfach so.
Weil Samstag
einfach ist. So, weil Samstag ist.
Sehr gut. Sehr gut. Ja gut, du, ich würde sagen, jetzt haben wir 45 Minuten. Haben wir irgendwie
Reicht. Reicht.
Sehr gut, also sorry für unsere ab und zu Holper heute.
Irgendwie. Nee, irgendwo in den Feedbacks, habe ich gar nicht vorgelesen, hat jemand geschrieben, er findet es super, wenn wir abschweifen, deswegen sind wir heute so viel abgeschweift.
Also heute sind wir dauerhaft abgeschweift.
Heute sind wir dauerhaft abgeschweift, aber eigentlich ging es um das Rezept. Vesperstange, probiert es aus, schickt uns Feedback, wirklich ein richtig, richtig gutes Rezept. Tatsächlich auch original aus der Backstube, 1:1. Also wirklich Originalrezept.
Mega, voll gut. Also es sieht wirklich super aus. Ich werde es vielleicht jetzt am Wochenende schaffen, weil mein Backplan voll ist. Aber vielleicht in der nächsten Woche. Voll gut. Ich würde sagen, es hat Spaß gemacht.
Absolut.
Nächste Woche haben wir wieder einen Interviewgast.
Ja.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.